ARD.
Die Idee heute mit Professor Jürgen Schmidhuber, einem der führenden ExpertInnen aus Deutschland für das Thema künstliche Intelligenz. Ein Forscher, der sich schon sehr lange mit KI beschäftigt und gleichzeitig eine ziemlich klare Vision davon hat, was in den kommenden Jahren daraus wird.
Die Idee. Leute, die neu denken.
Das ist die Idee, der Podcast vom NDR. Ich bin Norbert Grundei. In dieser Folge geht es um künstliche Intelligenz und um die Frage, wie nah wir der denkenden Maschine wirklich sind. Mein Gast ist Jürgen Schmidhuber, der Mann, über den die New York Times 2016 geschrieben hat, When AI matures, it may call Jürgen Schmidhuber dead. Also wenn die künstliche Intelligenz erwachsen wird, dann könnte es sein, dass sie Jürgen Schmidhuber als ihren Vater bezeichnet. Jürgen Schmidhuber gilt als der meistzitierte deutschsprachige Informatiker. Seine Arbeiten zu tiefen neuronalen Netzen, etwa LSTM, legten wichtige Grundlagen des heutigen Deep Learning. Sie sind auf Milliarden Smartphones im Einsatz und bilden einen Kern vieler KI-Systeme von Google, Meta, Apple, Amazon, Microsoft und auch Modelle wie ChatGPT bauen auf diesen Grundlagen auf. Kurzer Podcast-Tipp vorab, 11KM, der Tagesschau-Podcast, immer mit einem aktuellen Thema in aller Tiefe, am besten in der ARD-Audiothek. So, zurück zu Jürgen Schmidt. Huber. Auf seiner Website schreibt er, dass er seit seinem 15. Lebensjahr eine sich selbst verbessernde KI bauen will, die klüger ist als er selbst, um dann in Rente zu gehen. Willkommen, Herr Schmidhuber.
Guten Tag, Herr Grundei.
Ich grüße Sie. Können Sie den Stand heute schon in Rente gehen?
Wir sind noch nicht fertig und ich muss immer noch weiterarbeiten.
Okay, wo stehen wir denn jetzt eigentlich gerade? In wie vielen Jahren können Sie in Rente gehen?
Also in den letzten Jahrzehnten habe ich gesagt, es kann auch Monate dauern, wenn nicht Jahre. Mhm. Und das Einzige, was heute wirklich gut funktioniert, das ist die KI hinter dem Bildschirm. Mhm. Also Sie können mit Computern reden, als wären es Menschen. Sie können oft den Unterschied nicht mal erkennen. Sie können Ihnen Mathematikaufgaben geben, die Sie selber nicht lösen können. Sie können gegen Sie Schach spielen und verlieren sicher. Also in vieler Hinsicht ist die KI hinter dem Bildschirm übermenschlich gut. Aber was überhaupt noch nicht funktioniert, überhaupt nicht, das ist die KI in der richtigen Welt mit richtigen Robotern, richtigen Maschinen. Mhm. Es ist sehr einfach, heute einen übermenschlich guten Schachspieler zu bauen. Aber keiner kann einen auch nur annähernd mit Menschen wettbewerbsfähigen künstlichen Klempner bauen.
Jetzt sind wir ja schon sehr stark ins Praktische, Handwerkliche fast gesprungen. Mich würde nochmal interessieren, alle reden ja jetzt über AGI. Also mich würde auch einmal interessieren, was verstehen Sie eigentlich unter dieser allgemeinen Intelligenz? Was muss die eigentlich können, damit sie so gut ist oder besser als wir Menschen?
Ja, AGI, Artificial General Intelligence, das ist so ein vager Begriff aus dem letzten Jahrtausend und der bedeutet einfach das, was Menschen intuitiv bewundern würden, nämlich eine KI, die wirklich in jeder Hinsicht so clever ist wie ein Mensch. Mhm. Es ist nicht wohl definiert, ja, verschiedene Leute stellen sich verschiedene Dinge drunter vor und es ist nicht so ganz so universell wie das, was wir universelle KI nannten Anfang des Jahrtausends. Das war in meinem Schweizer Labor mit meinem tollen damaligen Postdoc Markus Hutter, ebenfalls ein Deutscher, der da eben grundlegende Arbeiten zur universellen KI gebaut hat. Da geht es also darum, eine KI zu erstellen, die mathematisch optimal ist, nicht nur in dieser Welt und nicht nur in jenem Videospiel, sondern in jeder möglichen Umgebung. Und tatsächlich gibt es da Resultate dazu, aber das geht vielleicht für heute ein wenig zu weit. Mhm.
Wann haben Sie denn das erste Mal im weitesten Sinne mit dem Thema künstliche Intelligenz zu tun gehabt in Ihrem Leben?
Vielleicht in den 70ern, als ich anfing, Science-Fiction-Romane zu diesem Thema zu lesen.
Und war das eine Motivation für Sie, in diesen Beruf zu gehen?
Wahrscheinlich schon. Also die Science-Fiction-Autoren haben ja das, was jetzt passiert, schon seit Jahrhunderten kommen sehen. Und viele meinen, das wäre jetzt gerade in den letzten Jahrzehnten so aufgekommen, aber nein, überhaupt nicht. 1816 hatte E.T.A. Hoffmann diese berühmte Geschichte geschrieben, der Sandmann. Mhm. Das war, soweit ich weiß, die erste Geschichte, in der ein humanoider Roboter auftrat, der aussah wie ein Mensch, aber gar kein richtiger Mensch war, sondern aus lauter Zahnrädchen bestand. Also vor mehr als 200 Jahren haben Sie vielleicht diesen Film Ex Machina gesehen. Mhm. Ex Machina, das wurde 200 Jahre später produziert und hat im Wesentlichen dieselbe Story. Worum geht es bei Ex Machina? Ja, junger Mann verliebt sich in eine schöne junge Frau, aber stellt sich raus, diese schöne junge Frau ist gar keine Frau, sondern eben so ein humanoider Roboter und alles endet ganz furchtbar. Und genau dieselbe Story vor 200 Jahren, eben 1816, der Sandmann vom E.T.A. Hoffmann, junger Mann, verliebt sich in eine schöne junge Frau, aber die junge Frau bewegt sich so ein bisschen mechanisch. Mhm. Im Laufe der Geschichte stellt sich raus, das ist gar keine richtige Frau, sondern so ein humanoider Roboter. Und es endet alles ganz furchtbar. Also diese Prophezeiungen, die heute langsam wahr werden, die stammen, die sind sehr, sehr alt.
Und wann haben Sie das erste Mal an der Uni mit dem Thema zu tun gehabt und daran gearbeitet?
Also nachdem ich als Teenager eben so diesen Entschluss gefasst habe, etwas zu bauen, was klüger ist als ich selber oder was lernen kann, klüger zu sein als ich selber, habe ich halt dann an der TU München Informatik studiert. Das ging los 1984 und dann habe ich versucht, so schnell wie möglich in diesen Bereich KI zu kommen und habe dann 1985 schon so erste selbstreferenzielle Programme implementiert, die also nicht nur irgendwas ausführen, sondern die auch sich selber ändern können, auf eine Weise, die sie lernen lässt, besser zu werden.
War das, wie muss ich mir die TU München damals vorstellen und insbesondere in diesem Fachbereich? Das muss doch ein ziemlicher Nerdhaufen gewesen sein, oder?
Ja, aber die meisten hatten an KI null Interesse. Okay. Und das war damals eine Zeit, in der das Rechnen noch viel, viel teurer war als heute. Und ich kam gerade ungefähr zu der Zeit, als zum ersten Mal diese Desktop-Maschinen im Studentenraum auftauchten. Mhm. Dass man nicht mehr so mit Lochkarten programmieren musste. Da gab es eine alte PDP-11 Lochkartenmaschine. Und dann konnte man zum ersten Mal eben mit Floppy Disk und derartigen Geschichten hinter dem Bildschirm seine Programme erstellen. Aber damals haben fast alle Leute, die in KI gearbeitet haben, nicht mit diesen lernenden Maschinen gearbeitet, sondern die haben etwas getan, was heute Logikprogrammierung heißt, was damals auch schon Logikprogrammierung hieß und automatisches Beweisen und Expertensysteme und derartige Dinge, während die moderne KI geprägt ist von diesen künstlichen neuronalen Netzwerken. Die ist also ganz anders. Die künstlichen neuronalen Netzwerke, die sind ein bisschen inspiriert vom menschlichen Gehirn.
Ich habe mich gefragt, ist vielleicht aber auch eine total blöde Frage in dem Kontext, wenn man Maschinen das Lernen beibringt, lernt man eigentlich selber was darüber, wie man gut lernt?
Ja, ich habe sehr viel gelernt darüber und ich versuche natürlich oft durch Inspektion rauszufinden, wie mache ich jetzt das, wenn es um irgendwas Kompliziertes geht? Wie plane ich jetzt zum Beispiel, was ich in der nahen Zukunft alles erledigen muss, um irgendwie ein wünschenswertes Ziel zu erreichen? Mhm. Und häufig ist das, was ich mache in meinem Hirn, anders als das, was meine simplen Algorithmen der Vergangenheit gemacht haben. Und dann versuche ich herauszufinden, was ist das Wesentliche von dem, was ich da anders mache. Also zum Beispiel hierarchische Zerlegung der möglichen Zukünfte in irgendwelche Unterziele, wo ich dann schon weiß, wie ich durch so Unterprogramme diese Unterziele erreichen kann. Mhm. Einem Unterziel zum nächsten streben kann und so weiter, ohne dass ich mir über die Details viele Gedanken mache. Und das ist der Grund, warum ich dann eben durch diese Inspektion getrieben auch künstliche neuronale Netzwerke entworfen habe im Laufe der letzten Jahrzehnte, die das auch tun, ja, die also auch so hierarchisch planen und die Zukunft zerlegen. Und ging damals 1990 ungefähr los, hatten wir unsere ersten Artikel zu diesem Thema. Und heute ist es ein Riesending, ja, denn alle wollen eigentlich auf diese Weise mit der unglaublichen Menge der möglichen Zukünfte zurecht kommen, von denen ich ja eine auswählen muss durch meine Aktionen. Mhm. aber eine, die hoffentlich gut ist für mich, nicht? Und die mir Belohnung verschafft und wenig Schmerzen.
Ich habe gelesen, und wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja LSTM, was ich gerade am Anfang einmal erwähnt habe, ja so ein Grundbaustein dessen von KI, was wir heute auch noch nutzen. Habe ich das richtig verstanden und was war das damals? Also wie fing es damals damit an?
Also das LSTM, das ist sehr wichtig und es ist vor allem in den 2010ern dann so richtig wichtig geworden, wie die Rechner schnell genug waren. Aber bevor das LSTM kam, gab es ja schon etwas, was heute heißt, der unnormalisierte lineare Transformer. Also wenn Sie sich das T anschauen in ChatGPT, es bedeutet Transformer. Transformer, das ist eine spezielle Art von neuronalem Netzwerk und die ist heute sehr populär, um so große Sprachmodelle zu machen. Also ChatGPT ist das berühmteste Beispiel eben. Und manche meinen, das wurde 2017 von Google entwickelt und das war im Wesentlichen der quadratische Transformer. Warum heißt der quadratische Transformer? Deswegen, weil er quadratisch skaliert. Was heißt das? Wenn Sie 100 mal so viel Text haben, dann brauchen Sie 100 mal 100, also 10.000 mal so viel Rechenzeit. Wenn Sie 1.000 mal so viel Text haben, dann brauchen Sie 1.000 mal 1.000 so viel, also 1 Million mal so viel Rechenzeit. Das ist also blöd, weil es quadratisch skaliert. Mhm. Aber damals, 1991, also erstaunlicherweise vor dem LSTM hatte ich schon eine Transformer-Variante, die heute heißt der unnormalisierte lineare Transformer. Was ist das Besondere daran? Der skaliert linear. Das heißt, wenn Sie 1.000 mal so viel Text haben, dann brauchen Sie nur 1.000 mal so viel Rechenzeit, nicht 1 Million mal so viel Rechenzeit.
Ich habe mich gerade gefragt, als vor wie vielen Jahren Alexa auf den Markt kam von Amazon. So, da war ich relativ geflasht und davon überzeugt, so das verändert jetzt alles, weil wir haben sozusagen einen Sprachassistenten, mit dem wir interagieren. Und ist meine These so ein bisschen richtig, wenn ich jetzt so retrospektiv darauf gucke, dass die Spracherkennung zu dem Zeitpunkt schon ziemlich gut war, ja, also ich konnte mit dem Gerät interagieren, aber es steckte jetzt eigentlich noch nicht die Kraft der KI, die wir jetzt gerade inzwischen sehen, hinter den Antworten. So, also ich sag aus dem Nähkästchen geplaudert, bei uns zu Hause war es am Ende so, dass die einzige Interaktion dann nach 2-3 Jahren war, mach den Radiosender XY an oder stell mir einen Timer fürs Kochen, damit ich in 15 Minuten weiß oder in 11 Minuten weiß, dass die Nudeln da sind, weil natürlich sowohl Alexa als auch ja meiner Meinung nach lange Zeit Siri keine komplexen Antworten geben konnten, sondern am Ende immer darauf verwiesen haben, im Zweifelsfall, okay, ich gucke mal im Internet nach und das sind die Suchergebnisse. Mhm. Also ist die These richtig, dass Spracherkennung da in diesem System einfach schon gut funktioniert hat? Also, ne, also sie hat verstanden, was ich gesagt habe, aber dass am Ende noch kein System dahinter lag, das mir wirklich auch eine komplexe Antwort geben konnte.
Okay, es ist genauso, ja. Und genauso bei der Bilderkennung auch, ja. Also wir hatten 2011, hatte mal ein kleines Team in der Schweiz, schon zum ersten Mal übermenschlich gute Mustererkennung. Bei so Mustererkennung, wo man eben Bilder sieht und muss man sagen, was ist da drauf auf diesem Bild. 2011. Damals war das Rechnen also ungefähr 1.000 Mal teurer als heute. Und dann wurde das sehr schnell Standard, ja. Und das haben dann alle gemacht. Bei der Spracherkennung bisschen später auch, ja, das war das LSTM und so weiter. Und dann die ersten Sprachmodelle, also Microsoft Tay zum Beispiel, der dann schnell wieder entfernt wurde, nachdem er sich zu so einem Nazi entwickelt hat, nachdem irgendwelche Nutzer dem lauter Nazi-Parolen eingetrichtert haben und so. Das heißt also, diese ersten Sprachmodelle, die waren auch LSTM basiert, aber dann eben nach 2017 immer schneller Rechner, dann plötzlich die quadratischen Transformer, die eigentlich sehr, sehr teuer sind, aber dann mit den, weil sie quadratisch skalieren, wie ich Ihnen vorher schon erzählt habe, aber mit den schnellen Rechnern war es plötzlich okay. Und jetzt ist es halt so, dass wir heute für denselben Preis 1.000 mal so viel rechnen können wie im Jahre 2011. Und das macht einen riesen Unterschied. Und der Trend, der hört nicht auf. Denn all das, was heute imposant erscheint, ja, und diese KIs, die heute mit Ihnen reden und so tun, als wären sie Menschen und sie können eigentlich den Unterschied gar nicht feststellen in ganz vielen Fällen, die werden lachhaft erscheinen in 30 Jahren, wenn wir nochmal so einen Faktor von 1 Million draufgesetzt haben. Ja. Und dieser Faktor, der kommt Einfach nur deswegen, weil die Hardware, die Rechner, alle 5 Jahre 10-mal günstiger werden. Und deswegen ist es auch so, dass wer heute hunderte Milliarden investiert in so ein großes KI-Datenzentrum, und das gibt etliche, die tun das, die investieren 100 Milliarden Dollar pro Jahr. Wer 100 Milliarden heute investiert, in 5 Jahren wird der 90 Milliarden davon abschreiben müssen. Ja? Weil in 5 Jahren die Rechner ungefähr 10-mal so günstig sein werden. Für denselben Preis kann man 10-mal so viel tun dann. Da braucht er ein richtig gutes Geschäftsmodell, dass er das in den nächsten 5 Jahren reinholt.
Allerdings. Sie haben gerade auch die Deepfakes angesprochen. Und die sind natürlich jetzt auch, sag mal, für uns beim NDR, ne, wir sind die Anstalt, bei der die Tagesschau sitzt. Da geht es natürlich sehr stark auch um die Verifikation von Bildern. Wie muss ich mir die Zukunft da eigentlich vorstellen? Also werden wir da immer auch so ein Red Race haben zwischen den Maschinen, die sowas entwerfen, und den Maschinen, die dann am Ende wieder dekodieren können, ob es jetzt ein Fake ist oder nicht? Oder, ja. oder wie wird das in Zukunft sein? Oder wird möglicherweise auch irgendein Politiker am Ende damit durchkommen können, zu sagen, so, ich habe das gar nicht gesagt, so, das hat einfach eine KI entwickelt. Also werden wir die Chance haben, bei jedem Deepfake auch immer zweifelsfrei feststellen zu können, ob es einer ist oder nicht?
Nein, und die meisten Deepfakes werden ja schon kreiert heutzutage durch so ein Wettrüsten zwischen 2 KIs, wo die eine versucht, bessere Deepfakes zu machen, und die andere versucht, besser zu erkennen, ist es jetzt ein Deepfake oder nicht. Ja? Das heißt also, das Wettrüsten, das ist jetzt gar nicht mehr zwischen irgendwelchen Politikern und KIs oder zwischen irgendwelchen Menschen und KIs. Nein, es sind 2 KIs, die miteinander kämpfen, oder vielleicht viele KIs. Das heißt, die Besten in diesem Fach, das sind eh schon KIs. Ja? Und es geht nur jetzt bloß noch darum, wie viel besser ist diese KI als jene andere, die versucht nachzuweisen, dass es eine KI ist. Ja? Dieses Wettrüsten, das ist unaufhaltsam, wird weitergehen, und deswegen werden die immer überzeugender sein. Also heute gibt schon recht realistische Videos von allen möglichen erfundenen Szenen. Aber wenn man genau hinschaut, dann sieht man immer noch komische Dinge, wie einer hat plötzlich 6 Finger oder 2 Knie und schauen zwar sehr realistisch aus, die Knie, aber es sind trotzdem 2 Knie und im selben Bein, also im selben Bein 2 Knie. Das heißt, da gibt es noch alle möglichen Fehler, die man mit ein bisschen Aufwand finden kann. Aber es werden immer weniger. Und schauen Sie, wie rapide das in ganz wenigen Jahren von 0 auf 100 sich beschleunigt hat.
Aber werden wir dann auch aus einer journalistischen Sicht irgendwann das Problem haben, dass wir gar nicht in einer gegebenen Zeit feststellen können, ob das jetzt ein echtes Bild oder ein echtes Video ist oder ein falsches? Also laufen wir automatisch in dieses Dilemma als Journalisten?
Ja, klar, natürlich laufen Sie in dieses Dilemma. Bei mir haben Sie ja bis jetzt auch nicht gemerkt, dass ich in Wirklichkeit nur mein Avatar bin.
Ja, das wäre tatsächlich interessant, wenn es so wäre. Wenn Sie jetzt nur ein Avatar wären, welchen Tipp würden Sie mir als KI-Experte denn geben, welche Kontrollfrage ich Ihnen stellen sollte, die der Avatar möglicherweise nicht gut beantworten kann oder mit der er nicht gut zurechtkommt oder lange Rechenleistung braucht?
Also überzeugend wird es immer dann, wenn Sie was mit der richtigen Welt zu tun haben. Ne? Mhm. Es gibt noch keine KI, die all das tun kann, was Menschen mit ihren Fingern anstellen können. Mhm. Probleme in der richtigen Welt lösen kann. Deswegen ist es, wie ich vorhin schon erwähnt habe, viel, viel schwieriger, einen künstlichen Klempner zu bauen als einen künstlichen Schachspieler. Die künstlichen Schachspieler, die sind seit einem Vierteljahrhundert übermenschlich gut. Kein Mensch hat auch nur eine Chance, da in die Nähe zu kommen von den besten künstlichen Schachspielern.
Liegt das daran, dass es ein mathematisches Spiel ist?
Ja, weil all das, was die Menschen so beeindruckend finden, wie zum Beispiel Sprache, all das, was die Menschen glauben, dass es sie hervorstechen lässt in der Tierwelt, weil sie Sprache beherrschen, weil sie Mathematik beherrschen, all diese Dinge, worauf die Menschen so stolz sind, die sind gar nicht so beeindruckend, denn inzwischen gibt es Maschinen, die können das auch. Ne? Vielleicht noch nicht ganz so gut, gerade wenn es um Mathematik und um die Ecken denken geht und so weiter. Aber schon besser als die meisten Studenten, ja, Mathematikstudenten. Also in mancher Hinsicht besser als die meisten Mathematikstudenten, das muss man sich mal vorstellen. Aber eben nur in den Dingen, die man so am Bildschirm erledigen kann. Aber der Mathematikstudent, der möglicherweise auch REC turnen kann, ja, der kann was, was kein Roboter, keine KI auf der Welt im Moment kann. Und sein Bruder ist vielleicht Klempner und kann so viele Dinge, die keine KI kann. Ja. Also die Wertschätzung dessen, was man mit seinen Händen und Füßen in der richtigen Welt erreichen kann, die wird steigen. Deswegen, weil die Leute lernen werden, einzusehen, dass all die Berufe, die teilweise nicht so angesehen waren, dass die in Wirklichkeit viel herausfordernder sind.
Was ist mit dem Thema Kreativität? Also das finde ich wirklich extrem interessant, weil das ist natürlich auch da in diesen Branchen mit sehr viel Ängsten verbunden. Ja, also brauche ich am Ende noch einen Drehbuchautoren, um eine originäre Serie zu schaffen? Und da würde mich gleich einmal Ihre Meinung interessieren. Ich weiß immer nicht, wenn ich selber argumentiere, ob das aus einer so gewissen Romantik kommt, ja, die sagt, nein, das ist also mal ein höchst menschliches Gut, das zu machen. Aber nehmen wir doch mal das Beispiel, das Sie vorhin genannt haben. Also glauben Sie, dass am Ende eine KI ein Werk auf der Schöpfungshöhe von E.T.H. Hoffmann schreiben kann?
Das wird kommen. Aber wir sind noch nicht dort. 2006 bis 2010 habe ich publiziert diese formale Theorie der Kreativität und des Spaßes. Und die hat ein paar ganz simple Ingredienzen, die aber heutige KIs nicht gut verwirklichen. Die heutigen KIs werden manchmal kreativ genannt, obwohl sie ja eigentlich nur reproduzieren, was andere berühmte Künstler und Autoren ihnen vorgemacht haben. Natürlich eine KI, die alles gelesen hat von allen Nobelpreisträgern in Literatur, die alle Manuale gelesen hat, die alle Zeitungsartikel gelesen hat, die alle wissenschaftlichen Artikel der Welt gelesen hat. Und das haben die alle gelesen, ja, die haben alles gelesen. Mhm. Die weiß sehr viel über das, was Menschen in der Vergangenheit geschrieben hat. Sie hat sehr viele verschiedene Stile gesehen. Und solche KIs, denen fällt es relativ leicht, ein Gemälde zu malen, das so ein bisschen ausschaut wie ein Van Gogh-Gemälde, obwohl es dieses Van Gogh-Gemälde nicht gibt. Die können also den Stil übernehmen und ein neues Bild malen. Und dann sagen manche, das ist ja eigentlich schon ganz schön kreativ, das so ausschaut, als wäre es ein Van Gogh-Gemälde, aber es ist keins. Mhm. Weil man weiß ja, was der gemalt hat. Und das ist so eine reproduzierende Kreativität. Mhm. Das Tolle an dem Van Gogh war ja nicht, dass er spezielle Szenen gemalt hat, sondern dass er einen neuen Stil gefunden hat, um alle möglichen verschiedenen Szenen darzustellen. Und heute gibt es bestimmt auf der Welt Tausende, wenn nicht Millionen Leute, die Hobbymaler sind und die verstanden haben, wie der Van Gogh gemalt hat und wie er Komplementärfarben und breite Pinselstriche und so weiter verwendet hat, um bestimmte Sorten von Bildern zu produzieren. Und die können das auch, ja, bis zu einem gewissen Grad können die das auch, manche besser als die anderen. Manche können es so, dass man, wenn man es nicht wüsste, vielleicht sagen würde, hey, ist das vielleicht ein bisher unbekannter Van Gogh? Mhm. Ich muss ja sagen, Van Gogh eigentlich. Ne? Unsere holländischen Freunde wären sich sonst Van Gogh. Und der kreative Akt von Van Gogh war eben, dass er all die anderen Stile seiner Zeit gesehen hat und nicht damit zufrieden war und eine neue Art und Weise gefunden hat zu malen, die, wie immer in der Kunst, viel mit Kompression zu tun hat. Alle Künstler, alle großen Künstler haben neue Arten und Weisen gefunden, irgendwelche Daten, irgendwelche Dinge, die sie darstellen wollten, kompakt und aufs Wesentliche komprimiert darzustellen. Und das ist auch der Kern von meiner formalen Theorie der Kreativität zwischen 2006 und 2011, so genau formuliert, dass man sie im Prinzip auf Computern implementieren kann. Aber die heutigen Computer sind noch nicht beeindruckend genug, um das dann alles so zu verwirklichen. Was ich aber sagen möchte, ist, der erste der erste überzeugende künstliche Künstler, der wird ungefähr zur selben Zeit auftauchen wie der erste überzeugende künstliche Physiker. Also der erste künstliche Physiker, der wird der sein, der zum ersten Mal ein neues, bisher unbekanntes Naturgesetz entdeckt, eine Regelmäßigkeit in den Daten, die man kriegt von den Partikelbeschleunigern und den Weltraumaufnahmen und so weiter, eine Regelmäßigkeit, die bis dahin noch keiner kannte. Und Regelmäßigkeit heißt immer eine Komprimierfähigkeit, eine Kompressionsmöglichkeit, die man bis dahin nicht kannte. Und das wird ungefähr zur selben Zeit passieren, wo zum ersten Mal auch ein künstlicher Musiker einen Song schreiben wird, wo die Leute sagen, hey, das ist nicht bloß so ein Abklatsch von den Beatles oder was oder so, oder so ein Abklatsch von irgendeinem so Bach-Lied. Nein, das ist wirklich neu und das ist vergleichbar mit einem der 1000 besten Lieder, die jemals Menschen gemacht haben. So, das wird kommen. Heute gibt es das nicht, ne? Aber es wird ungefähr zur selben Zeit passieren, meiner Ansicht nach, weil die Prinzipien hinter den künstlichen Wissenschaftlern und den künstlichen Musikern und den künstlichen Künstlern, bildenden Künstlern, dieselben sind, die auch die entsprechenden menschlichen Künstler und Musiker und Wissenschaftler antreiben und die in dieser Form, wie ich es da beschrieben habe, noch nicht auf Rechnern gut implementiert sind, obwohl wir im Prinzip wissen, wie wir dahin kommen.
Wenn das so kommt, und Sie haben es gerade schon beschrieben, dann würde man vielleicht Berufsgruppen und Tätigkeiten, die man heute nicht so wertschätzt, wieder stärker wertschätzen. Bedeutet das, dass wir alle Wissensarbeiter dann nicht mehr brauchen oder weniger brauchen?
Ja, irgendwann werden die einfach viel besser sein als alle menschlichen Wissensarbeiter. Auch als Leute wie ich, ja, die Wissenschaftler sind und versuchen, da die Grenzen des Möglichen hinauszuschieben. Mhm. Auch das werden sie besser machen und schneller. Und dann werden die Menschen nur noch versuchen können, da mitzuhalten und wenigstens zu verstehen, was da läuft und die neuen Einsichten da irgendwie selbst zu begreifen. Und wahrscheinlich werden die KIs den Menschen helfen, weil sie werden auch wirklich gute Lehrer haben, die einem das genau erklären, was da jetzt das Wesentliche Neue ist und so weiter. Also das wird dann sehr interessant sein wahrscheinlich für Menschen, aber sie werden selber keine große Rolle mehr spielen. Darauf wird es rauslaufen in jeder Beziehung. Aber wir sind noch ein Stück weg davon, ja? Weil im Moment funktioniert nicht mal das, was Kinder so einfach finden, ja? Mit ihren Händen irgendwelche komplizierten Objekte zu greifen und hochzuheben und Wasser von einem Glas ins andere zu schütten, ohne was zu verschütten und all diese Dinge. All das, was Menschen einfach vorkommt, in der richtigen Welt, all diese Aktionen in der richtigen Welt, die funktionieren heute noch nicht gut. Wird kommen, aber im Moment wird es nicht so schnell gehen, wie manche glauben. Also ich bin ein bisschen bekannt dafür, dass ich seit vielen Jahrzehnten, seit den 70ern, immer vorhersage, dass zu meiner Zeit, in meiner Lebenszeit noch, wir so eine KI haben werden, die klüger ist als ich selber in jeder Hinsicht, also auch in Hinsicht auf die physikalische Welt. Und lange Zeit war ich so ein einsamer Rufer in der Wüste und plötzlich gibt es jetzt in jüngster Zeit, so ungefähr seit 2020 oder was, gibt es plötzlich ziemlich viele, die sagen dasselbe und jetzt glauben die plötzlich, man könnte überoptimistisch sein und sie behaupten, in den nächsten 2 Jahren wird das passieren. Nein, das wird nicht in den nächsten 2 Jahren passieren, weil die physikalische Verwirklichung, die Roboter und die Maschinen sich viel, viel langsamer entwickeln als die Rechner, die alle 5 Jahre 10-mal billiger werden. Die besten Roboter heute, die sind nicht 10 Millionen Mal besser als die von 1990. Die sind ein bisschen besser, aber nicht 10 Millionen Mal.
Und die Menschen machen dann was? Also sind die Produktivitätsgewinne und Effizienzgewinne, die wir dadurch heben, so groß, dass wir Menschen einfach mehr Freizeit haben werden?
Ja, also ein kritischer Punkt wird erreicht werden, wenn es zum ersten Mal eine Maschine gibt, die Also ein Roboter wird ein bisschen humanoid wahrscheinlich ausschauen, aber nicht zu allzu sehr. Wenn es zum ersten Mal so einen lernenden Roboter gibt, der schnell lernen kann, all die Maschinen zu bedienen, die heute nur Menschen bedienen können.
Das heißt, dann haben wir so einen quasi wie so einen Hausangestellten, der für uns alles zu Hause erledigen kann, inklusive Bügeln.
Inklusive Bügeln, ja. Das wäre schon mal sehr
wünschenswert
von ganz vielen Hausfrauen und Hausmännern. Aber das wirklich Bemerkenswerte ist, sobald wir einen haben, und heute gibt es sie nicht, ja, aber sobald wir einen haben, der all die Maschinen bedienen kann, die heute nur Menschen bedienen können, sobald wir das haben, haben wir eine neue Sorte von Leben. Mhm. Warum? Weil so einer kann auch mehr von seiner eigenen Sorte bauen. Mhm. Denn er kann ja all die Maschinen bedienen, die man braucht, um die Erze aus dem Boden zu holen und zu den Fabriken zu bringen, wo sie raffiniert werden und dann verwandelt werden in Maschinen und Computer und so weiter. Und auf einmal ist all das da, was man braucht für so eine selbstreplizierende Maschinenzivilisation. Es ist eine neue Sorte von Leben, die anders ist als das herkömmliche Leben. Das herkömmliche Leben, wir verstehen es nicht richtig. Ja? Da gibt es diese winzigen kleinen Zellen und wir bestehen aus Trillionen von denen. Und die sind so winzig, dass wir sie nicht mal sehen können. Und trotzdem haben sie so Selbstreplikationsmaschinerie in sich. Die können Kopien von sich selber machen. Und sogar mehr, sie können sich ändern über die Zeit hinweg, sodass die Nachkommen manche Dinge besser können als die Eltern. Und jetzt sind wir fast dort, an so einem ähnlichen Punkt, aber statt dass wir vom Kleinen ins Kleine gehen, ja, und diese Zellen, die vermehren sich dann, werden große Lebewesen, die wir schließlich sehen können, ja, wie andere Menschen, ist das so eine andere Sorte von Leben, die vom Großen ins Kleine geht. Ja, dann habe ich also nur so eine spezielle Maschine, die schon mal clever genug ist, sodass ich mit ihr reden kann und ihr beibringen kann, alles Mögliche durch Zureden. Geht heute schon ein bisschen in diese Richtung, aber es funktioniert noch nicht gut. Und in dem Moment, wo ich so eine Maschine habe, kann ich also eine selbstreplizierende, autonome Roboterkolonie haben, die sich selber weiter ausbreitet und vermehrt. Und dann hat man eine neue Sorte von Leben, die vom Großen ins Kleine geht sozusagen. Und natürlich muss man kein Genie sein, um zu erkennen, dass sowas nicht nur auf der Erde funktionieren kann, sondern auch auf dem Mond und auf dem Mars und auf dem Merkur, wo es wahnsinnig viel Energie gibt, weil die Sonne so nahe ist und sehr viel schwere Metalle und alles Mögliche, was man braucht, um mehr und mehr selbstreplizierende Roboterfabriken zu bauen und so weiter. Ja. Und in dem Moment, wo das mal anfängt zu laufen, hat man dann sehr schnell eine Wirtschaft, eine neue Sorte von Roboterwirtschaft im Solarsystem, die milliardenmal größer ist als das kleine, winzige Teil, was wir hier auf der Erde haben, ja, diese vom Menschen gemachte Wirtschaft in der Biosphäre, die wird völlig vernachlässigbar sein im Vergleich zu dem, was da dann entstehen wird. Und dann kann man natürlich hoffen, dass da 0,0001% von den Gewinnen von dieser Roboterökonomie verwendet werden für Bürgergeld für alle.
Sie enden jetzt irgendwie mit einem positiven Aspekt für alle. Also je nachdem gibt es ja auch unterschiedliche Haltungen dazu, wie man jetzt Bürgergeld bewertet. Aber das Bürgergeld ist vielleicht auch nochmal was anderes in einer Zeit, die Sie jetzt gerade beschrieben haben. Aber ich will nochmal einen Schritt zurückgehen. Und bei all dem, was Sie jetzt beschrieben haben, ist Ihnen das nicht an irgendeiner Stelle irgendwo auch ein bisschen unheimlich?
Also ich verstehe, dass man es ein wenig unheimlich finden kann, wenn man noch nie drüber nachgedacht hat. Aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, sieht man, das ist der natürliche Lauf des Universums. Das Universum wird immer komplexer. Es hat angefangen vor 13,8 Milliarden Jahren mit ganz einfachen Anfangsbedingungen. Damals gab es nicht mal Atome. Damals gab es noch nicht mal Wasserstoff und Helium und so. Ein bisschen später gab es dann sowas, aber es gab noch keine Sterne. Ja, irgendwann gab es dann so komplizierte Konstrukte, die Sterne, aber man gab noch kein Eisen, gab noch kein Gold und so weiter. Aber dann sind irgendwann die explodiert, diese Sterne, und haben Schwermetalle produziert, die dann in darauffolgenden Sterngenerationen zu komplizierteren Nebenprodukten wie Planeten geführt haben. Und schließlich vor 3,5 Milliarden Jahren eben plötzlich dieser entscheidende Moment, als zumindest auf unserem Planeten Chemie zu Biologie wurde. Ja? Die ersten selbstreplizierenden kleinen Moleküle, die dann den Ozean gefüllt haben und die Grundlage gelegt haben für all das, was wir heute so an Leben kennen. Ja? Und es ist so ein immer schneller ablaufender Prozess, der zu höherer und höherer Komplexität führt im Universum.
In meinem Kopf entstehen natürlich jetzt die ganze Zeit solche Bilder wie, da sind Roboter, die intelligent sind und die auch humanoid auftauchen. Und bei mir stellt sich die ganze Zeit die Frage, sind das jetzt unsere Arbeiter oder sind das jetzt unsere Kollegen oder beherrschen die uns irgendwann?
Ja, also wird es alle Sorten geben, die Sie sich vorstellen können. Heute sind fast alle Ziele, die KIs verfolgen, von Menschen vorgegeben. Warum? Weil die großen Firmen, die wollen ihnen irgendwas verkaufen und sie werden nur Dinge kaufen, von denen sie glauben, die sind gut für sie. Ja. Und deswegen bauen die großen Firmen, die sich mit KI auskennen, irgendwelche Produkte, die sie wahrscheinlich als nützlich für ihre Ziele finden werden. So. Das sind aber eigentlich die uninteressanten KIs. Die wahrhaft interessanten KIs sind die, die so wie Menschen sich ihre eigenen Ziele stecken, die ihre eigenen Experimente erfinden, wie kreative Physiker, um herauszufinden, wie die Welt funktioniert. Und die dann diese Modelle der Welt, diese Weltmodelle, die sie bilden durch diese Experimente, verwenden, um Zukunft zu planen. Und zwar so, dass sie dieselben Ziele oder dass sie Ziele erreichen, die vergleichbar sind mit denen der Menschen, wo es nämlich für jeden Menschen darum geht, bis ans Ende seines Lebens viel Belohnung zu bekommen und wenig Schmerzen. Ja, jeder Mensch hat so Schmerzsignale, die kommen, wenn er irgendwo hinbumst. Und diese Schmerzsensoren, die bauen wir natürlich auch ein in unsere Roboter. Denn unsere Roboter, werden sie noch nicht gut mit der Welt umgehen können, müssen ja lernen, was ist schlecht für sie, welche Aktionen sind schlecht für sie. Deswegen kriegen die Schmerzsensoren und dann versuchen sie, wenn sie ein paar Mal Schmerzen empfunden haben, sind einfach nur negative Zahlen, die reinkommen über diese Schmerzsensoren, dann versuchen die, diese Schmerzsignale zu minimieren bis ans Ende ihres Lebens. Das heißt, die werden immer cleverer beim Umgehen mit der Welt und versuchen immer besser, Schmerzen zu vermeiden. Ja, also dadurch, dass sie ihre Kameras verwenden, um Hindernisse zu umfahren oder zu umgehen, wenn sie auf dem Weg zur Ladestation im Weg stehen und solche Geschichten. Ne? Also all das, was man so in ähnlicher Form auch vom biologischen Lebewesen kennt. Und dann haben sie eben so bestimmte Ziele, die darauf hinauslaufen, Schmerzen zu vermeiden und Belohnungen zu maximieren. Und dann wird es natürlich ganz viele verschiedene Belohnungsfunktionen eben für die. Und viele Menschen werden ihnen Belohnungsfunktionen vorsetzen, die dazu führen, dass sie etwas tun, was Menschen gut finden. Aber es wird auch andere gehen, die vor allem selbst motiviert sein werden und wie Wissenschaftler Belohnung kriegen dafür, dass sie irgendwas entdecken in der Welt, irgendwelche Regelmäßigkeiten, die die Welt noch nicht kannte. Ja. Also so selbstgetriebene, wissenschaftlerähnliche KIs und die haben wir im Prinzip schon seit 1990. Ja, das ist nicht eine neue Geschichte, die ich jetzt berichte. Es ist nur, dass es noch nicht so gut funktioniert wie die richtigen Wissenschaftler, wie die menschlichen Wissenschaftler.
Aber könnten die nicht auch dann irgendwann sagen, wozu zahle ich jetzt diesen nichtsnutzigen Menschen das Geld? Das kann ich doch lieber investieren in neue Roboterfabriken, in denen ich einfach noch effizienter bin.
Ja, also es ist schon so, dass wenn man in die tiefe Zukunft blickt, dass eins klar ist, egal was da passieren wird, die Roboter und die KIs, die werden auf jeden Fall zwei Dinge brauchen, Masse und Energie, eigentlich ein und dasselbe, ja, Masse und Energie. Und es gibt halt nur so und so viel Masse und Energie im Universum. Und falls es mal wirklich so einen Wettbewerb geben sollte zwischen den ganz, ganz wenigen Masse- und Energie verbrauchenden Lebewesen und den ungeheuer viel mehr Robotern, die eben auch Masse und Energie brauchen, dann muss man sich da Gedanken drüber machen. Mhm. Aber im Moment ist es ja so, dass fast alle Masse und Energie des bekannten Universums ungenutzt sind. Und die Sonne, die produziert ungefähr 2 Milliarden Mal mehr Energie als das bisschen, was die Erde trifft. Und da draußen im Sonnensystem gibt es unglaublich viel Material, um mehr und größere KIs und Roboterfabriken und so weiter zu bauen. Aber es ist nur ein winziger Teil von dem, was in der Milchstraße existiert. Mhm. Ja, da gibt es ja hunderte von Milliarden von Sternen und so. Und lange bevor wir also zu dem Punkt kommen, wo es eine wahrhafte Konkurrenz gibt zwischen Robotern und irgendwelchen Lebewesen, die auch Materie und Energie brauchen. Lange bevor das der Fall sein wird, wird man erstmal da die unglaublichen ungenutzten Ressourcen da draußen verwenden können. Außerdem ist es so, so ein künstlicher Wissenschaftler, der wird meines Erachtens null Interesse daran haben, das Leben zu vernichten. Ja. Warum? Weil das Leben so eine reiche Quelle von neuen Einsichten ist. Solange KIs das Leben nicht verstanden haben, werden sie fasziniert sein vom Leben. Ja. Die werden genauso wie Menschen auch verstehen wollen, wie funktioniert dieses Leben. Und verstehen, wahrhaft verstehen heißt, dass man es beliebig reproduzieren kann, dass man also im Detail alles beliebig verstanden hat und beliebig reproduzieren kann, so dass man wirklich behaupten kann, man hat es verstanden. Und solange das nicht der Fall ist, werden KIs motiviert sein, als künstliche Wissenschaftler das Leben zu schützen, statt es zu vernichten, wie man es in den dummen Schwarzenegger-Filmen.
Zwei Aspekte dazu, die mir dazu einfallen. Der eine ist, als DeepSeek das Modell der Chinesen aufkam. Da hat ja wahrscheinlich jeder so ein bisschen damit experimentiert und hat so Sachen eingegeben, was passierte eigentlich auf dem Tiananmen-Platz. So. Und da sah man, dass initial die richtige Antwort erscheint. Und dann wurde diese Antwort aber relativ schnell wieder einkassiert und dann gab das System so aus, ich habe gerade technische Probleme und kann das nicht beantworten. So. Das heißt ja am Ende, dass das offenbar auf einem Training basiert, das mit Fakten trainiert wurde und man hat dann irgendwo an irgendeiner Stelle, können Sie mir vielleicht gleich erklären, hart verdrahtet, wenn diese Frage kommt, dann gibst du irgendwie aus, dass du gerade ein technisches Problem hast. Dann gab es vor einigen Wochen Journalisten hier aus Deutschland, ich glaube Philipp Klöckner im Doppelgänger-Podcast hat das auch gemacht, der bei Grok ausprobiert hat, bestimmte Fragen zu generieren und da festgestellt hat, dass an vielen Stellen offenbar das System auch immer erst einmal guckt, was Elon Musk jetzt zu einer insbesondere politischen Frage geantwortet hat. Also zwei Fragen dazu, nämlich einmal, also ist das aus Ihrer Sicht, sag mal, nur ein Übergangsphänomen, also dass man versucht, KIs auch dann nochmal in bestimmte politische Richtungen zu lenken? Oder werden wir möglicherweise auch KI-Systeme haben, die so unterschiedlich trainiert sind, dass sie möglicherweise unterschiedliche Wahrheiten ausgeben?
Also, wie ich vorhin schon erwähnt habe, gibt es zwei Sorten von Zielen. Ja? Die interessanten KIs, die sich ihre eigenen Ziele stecken. Mhm. Ein bisschen beunruhigender, aber auch unaufhaltsamer und letztendlich relevant für die Zukunft des gesamten Universums, nicht nur für hier die menschliche Gesellschaft. Und dann aber die traditionellen KIs, die versuchen, irgendwelche Ziele zu erreichen, die ihnen andere Menschen vorgegeben haben. Ja. Und diese anderen Menschen, die haben verschiedene politische Vorstellungen und vielleicht versuchen sie, große Sprachmodelle zu verwenden, um ihre eigene Meinung zu verbreiten. Ja. Durch vielleicht so interne Zensurmechanismen, die Sie gerade beschrieben haben, das ist alles möglich. Ja. Und in der Übergangszeit, wo also die KIs mit den selbstgesteckten Zielen noch nicht dominierend sind, werden wir ganz viel davon sehen, ja, weil die KIs werden ja immer billiger. Das heißt, es wird immer mehr Menschen geben, die werden sie verwenden, um alle möglichen Ziele zu verfolgen, die diesen Menschen wichtig sind. Und vielleicht gibt es 1000 verschiedene Ideologien auf der Welt und in dem Maße, wie diese Sprachmodelle immer billiger werden, wenn sie 1000 verschiedene Sprachmodelle haben, die ihnen alles Mögliche erzählen, was die anderen Sprachmodelle, trainiert von anderen Menschen, vielleicht leugnen und so. Ne?
Wenn wir in dem Kontext nochmal auf die Sprachmodelle gucken, dann würde ich mir die Frage stellen und stelle sie damit Ihnen zugleich. Man braucht ja wahrscheinlich für solche Modelle, damit sie auch wirklich gut funktionieren und richtig in die Tiefe gehen, auch sehr, sehr viel Daten, also sehr viel Trainingsdaten, die dort einfließen. Haben wir eigentlich mehr faktenbasierte Daten als Fake News Daten und sind deswegen schon alleine aus diesem Grund faktenbasierte Modelle im Vorteil?
Wenn alle Daten, die Sie finden können auf dem Internet, wenn die alle gleich wertvoll wären, dann wäre es schon ein Problem. Denn möglicherweise ist es so, dass inzwischen mehr Internet-Webseiten von KIs generiert wurden als von Menschen. Mhm. Und die KIs, die trainiert werden anhand von allem, was sie auf dem Web finden, die werden mehr und mehr trainiert an KI-generierten Daten. Und das ist ein bisschen so ein Zirkulus, nicht wahr? Aber wie machen es denn Menschen? Menschen wissen genau, manche Daten sind viel verlässlicher als andere. Mhm. Und wenn ich also ein angesehenes wissenschaftliches Journal habe, dann kann ich dem, was da drin steht, eher Glauben schenken, als wenn es irgend so ein Tabloid ist. Mhm. Das heißt also, Menschen lernen über die Zeit hinweg, aus den vielen Daten, die ihnen angeboten werden, solche auszuwählen, denen man Vertrauen schenken kann. Und KIs können das auch.
Wenn ich jetzt heute 18 oder 19 Jahre alt wäre, was würden Sie mir raten, welchen Beruf ich ergreifen soll?
Also, Sie sollen den Beruf ergreifen, der Sie interessiert, der Ihren Interessen nahe kommt.
Aber wenn das jetzt Steuerberater wäre, würden Sie mir wahrscheinlich nicht dazu raten. Weil der doch wahrscheinlich sehr gut automatisiert werden kann, oder?
Ja, wenn es Steuerberater ist, dann, wenn Sie unbedingt Steuerberater werden wollen, dann versuchen Sie rechtzeitig auf den Zug aufzuspringen und zu verstehen, wie Ihnen KI helfen kann, noch viel besserer Steuerberater zu werden, der mit wenig Aufwand viel mehr Leute beraten kann. Denn das ist das, was Ihre Konkurrenten machen werden. Ganz viel von den Schreibtischjobs, die werden nicht mehr so hoch bezahlt sein wie in der Vergangenheit. Und stattdessen werden Jobs, die mit der richtigen Welt zu tun haben, also zum Beispiel Klempner oder Elektriker, die werden viel bedeutsamer werden und gerade deswegen auch, weil sie lange vernachlässigt wurden und weil alle möglichen Leute, Eltern geglaubt haben, sie müssen ihr Kind unbedingt auf dem Gymnasium unterbringen, obwohl man dann jetzt gerade in den letzten Jahren gemerkt hat, dass KI die Hausaufgaben am Gymnasium besser erledigen kann als viele von den Gymnasiasten und so. Also all diese Dinge, die dazu beigetragen haben, dass Kinder schon in die falsche Richtung geschubst wurden, so oft von ihren eigenen Eltern, die tragen jetzt dazu bei, dass es nicht so rosig ausschaut. Wenn ich jetzt so ein junger Mensch wäre, dann würde ich einfach versuchen, ein paar Grundlagen über die Natur der Welt zu lernen. Also Mathematik und Physik ist nach wie vor wichtig. Wer das kapiert, der versteht schon mal im Prinzip, wie die Welt funktioniert, und der hat einen Vorteil gegenüber denen, die nicht verstehen, wie es funktioniert. Aber möglicherweise gibt es andere Dinge, die dieser Mensch viel interessanter findet, wie soziale Interaktion mit anderen. Dann folge er seinem Herzen. Aber sei immer aufgeschlossen, ständig was Neues dazu zu lernen, denn der Beruf, den er heute hat, der wird wahrscheinlich ganz anders sein als der, den er in 10 Jahren haben wird.
Und eine Kombination aus KI und Maschinenbau wäre vielleicht auch nicht das Schlechteste.
Ja, wenn Sie einer sind, der mit Maschinenbau und KI was anfangen kann, dann rate ich Ihnen das. Denn das ist das, was noch nicht funktioniert. Und da könnte es sein, dass man unglaublich erfolgreich werden könnte. Gerade in Deutschland. Also, wenn Sie so einer sind, ein junger Mensch, der sich für Maschinenbau und KI gleichzeitig interessiert, der versucht, die Dinge zusammenzubringen, irgendjemand in den nächsten paar Jahren und wenigen Jahrzehnten wird da einen gigantischen Durchbruch bewerkstelligen, und der wird die Welt komplett ändern. Und dann ist es natürlich toll, wenn man da dabei ist, vielleicht als Firmengründer oder als Mitarbeiter in einer Firma. Also da kommt sehr viel Gigantisches auf uns zu.
Ich habe noch 4 kurze Fragen, die ich jedem Gast am Ende immer stelle. Und die erste Frage ist: Welches Buch hat Sie besonders inspiriert und geprägt?
Das sind so Bücher, die sind so unbekannt, dass es sich kaum lohnt, die zu erwähnen. Ich hatte mal ein Buch, was ganz kompakt und kurz erklärt hat, wie dem Gödel sein Unvollständigkeitsbeweis funktioniert, mit dem er gezeigt hat, dass das Rechnen fundamentalen Schranken unterworfen ist, dass es Dinge gibt, die besser wahr sind, aber man kann sie nicht beweisen durch einen Theorembeweis oder durch überhaupt einen mathematischen Beweis, und der so die Logik wahrscheinlich mehr vorangetrieben hat als irgendjemand sonst in den letzten 2000 Jahren. Ja. Das war ein wichtiges Buch. Es war nicht das Originalpapier vom Gödel selber, sondern es war ein jüngeres Buch von irgendeinem wissenschaftlichen Autor, der das gut erklärt hat.
Wenn der Podcast hier alle Menschen in Deutschland erreichen könnte und Sie hätten nur eine Botschaft, die Sie loswerden wollen, welche wäre das?
Fürchtet euch nichts. Alles wird gut.
Was ist der größte Irrtum oder der größte Mythos in Ihrem Fachbereich?
Dass KI keine Gefühle haben könnte.
Haben Sie ein Tool oder eine Technik, die Ihnen in stressigen oder in schwierigen Zeiten hilft?
Ja, mein Fahrrad.
Damit sind Sie dann unterwegs, egal wo Sie gerade sind.
Genau, ich bin jetzt hier gerade im Büro und bin hergekommen mit meinem Fahrrad.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, das war sehr aufschlussreich. Herzlichen Dank.
War mir eine Freude und bis zum nächsten Mal.
Wenn ihr aus diesem Gespräch etwas mitgenommen habt, dann empfehlt die Idee gerne weiter oder abonniert uns in der ARD Audiothek oder auf den anderen Podcast-Plattformen. Die Idee ist ein Podcast vom NDR. Wir interviewen ExpertInnen. Äußerungen unserer InterviewpartnerInnen geben deren eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen. Das war's für diese Folge. Bis bald. Ciao.